Guten Morgen. Mein Name ist Carsten Rachfahl. Ich bin mit meiner Firma der Organisator der Konferenz. Deswegen hatte ich jetzt nicht viel Zeit, meine Demo nochmal zu checken. Das heißt, Demo werden wir wahrscheinlich nicht viel sehen können, aber ich habe genügend andere Dinge für Sie dabei. Ich bin ehemaliger Hyper-V-MVP, also Microsoft Most Valuable Professional für Hyper-V. Hyper-V gibt es nicht mehr, es gibt jetzt nur noch die Cloud and Data Center Management MVPs. Da haben wir ganz viele hier, da sind drunter so Gruppen wie PowerShell, Hyper-V, Azure Stack und ganz viele, viele andere. Ich bin auch Microsoft Regional Director. Ich muss ehrlich sagen, vor einem halben Jahr wusste ich gar nicht, was das ist und ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, was das ist, aber es ist auf jeden Fall cool. Und wenn Sie twittern, mein Twitter-Synonym ist Hyper-V Server. Ich bin eher so der Twitterer, nicht so der Facebooker. Ja? Okay, wir wollen uns heute Storage Spaces direkt angucken, so die neuesten Erkenntnisse, die wir mit TP5 haben. Wer von Ihnen war schon mal in einem Vortrag zu Storage Spaces Direct? Es gibt gute Sessions, die parallel stattfinden. Keine Angst, die werden alle aufgezeichnet. Also einige. Deswegen, ich habe eine Folie dabei, was haben wir heute im Windows Server 2012 R2? Also wenn Sie heute mit Windows Server 2012 R2 Software-Defined Storage machen möchten, was geht da? Und zwar, das ist der Stack, den sich Microsoft heute vorstellt. Wir haben also einen Scale-Out-File-Server. Ich gehe mal mit der Maus rüber, damit man das auch im Video sieht. Das heißt, wir haben einen Scale-Out-File-Server. Das ist der File-Server, den Sie kennen und schätzen. Nur, er kann viel, viel mehr. Und unter dem File-Server haben wir dann JBots in der Regel, also einfach Plattengehäuse. Sie können bei der DataOn, die haben, glaube ich, einen JBot dabei, da können Sie sich das angucken. Und die werden einfach angeschlossen mit SAS-Ports an jeden dieser Server. So, und da können wir mehrere JBots haben mit einer Menge Platten. Und diese vier Server, es können 2 bis 8 Server sein, die verwalten dann diese Platten in diesem System. Genauso wie bei einem SAN-Storage-System, wo Sie auch Compute haben und an diesen Compute sind dann einfach per SAS die Gehäuse angeschlossen, wo dann ihre Platten drin sind. Und wir haben das bei etlichen Kunden implementiert. Wenn man das richtig macht, läuft das auch richtig gut, muss man dazu sagen. Nur Microsoft hat so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Problem in dem Umfeld her, weil diese Devices, die hier sind, die müssen natürlich von allen Servern gleichzeitig benutzbar sein. Ja? Und das ist eine Herausforderung. Sie brauchen Devices, ich soll nicht hier hingehen, Entschuldigung. Wir brauchen Devices, die das unterstützen, dass die von mehreren Geräten parallel zugegriffen werden können. Das heißt, wir haben immer SAS-Devices. Ja? Und wir brauchen auch SAS-Devices, die zertifiziert sind, weil es gibt ein bisschen höhere Ansprüche an die. So, und Microsoft wird jetzt im nächsten Release im Windows Server 2016, das Gute ist 2016, der kommt also dieses Jahr, Microsoft hat gesagt im Sommer, Sommer beginnt glaube ich im Juli und geht bis Ende September, also dem Zeitrahmen, kommt der Windows Server, da gibt es eine neue Geschmacksrichtung, also das was wir bisher haben, Storage Spaces, wird es weitergeben, da gibt es auch etliche Verbesserungen für in dem Bereich, aber Microsoft macht was Neues und Storage Spaces Direct hat alle Vorteile von Storage Spaces. Da gibt es eine Menge, aber zusätzlich wird quasi die Abhängigkeit von den JBots eliminiert. Das heißt, wir haben nicht Plattengehäuse, die an diesen Server hängen, sondern wir benutzen die Devices, die in den Servern verbaut sind. Und dadurch haben wir natürlich andere Möglichkeiten. Wir brauchen also nicht unbedingt SAS-Devices. Wenn Sie heute einen Server haben, viele Server mit einem RAID-Controller haben natürlich SAS-Platten drin, aber es gibt auch sehr schöne SATA-SSDs, es gibt auch sowas wie NVMe. Wer von Ihnen hat schon von NVMe gehört? Wer hat sowas? Nicht schlecht. Ich habe in meinem Notebook übrigens 2 1 Terabyte NVMe drin, also Zucker, muss ich sagen. Macht richtig Spaß. Nur, wenn Sie sowas haben, dann sind die Platten nur noch lokal zu jedem Server. Wir können trotzdem ein hochverfügbares Storage-System aufbauen. Wir gucken das uns ein bisschen an. Das heißt, wir können jetzt Hardware einsetzen, die vorher nicht möglich ist. Wir können natürlich weiterhin SAS-Devices nutzen und da einbauen, aber Sie können genauso gut SATA-Devices nutzen. Nur nicht bitte die SATA-SSD nehmen, die 1 Terabyte hat und 250 Euro kostet. Also die hat in Ihrem Storage-System, wo Sie ein paar Jahre mit Spaß haben möchten, nichts zu suchen. Das sollten schon Enterprise Platten, SSDs, NVMe-Disks sein, weil es nützt dir nichts, wenn die nach einem halben Jahr alle ausfallen. Das wäre nicht so dolle. Also schon Qualitätshardware nehmen, aber wir haben die Möglichkeit, SATA zu nehmen, SAS und NVMe. Wichtig bei der Thematik ist, Microsoft hat bei Storage Spaces so ungefähr alles supportet. Das heißt, jeder ist auf die Idee gekommen, wir bauen uns unser eigenes Storage-System zusammen, setzen dann die Microsoft-Software oben drauf. Und es gibt eine Menge Hardware, die nicht so richtig spielt in dem Umfeld. Das heißt, da gibt es einige Konfigurationen, die nicht gut laufen. Microsoft hat daraus gelernt und zieht jetzt einfach da die Anforderungen an. Das heißt, OEMs bauen Storage Spaces Direct Konfiguration und reichen die komplett, wie sie sind, bei Microsoft zur Abnahme ein. Das heißt, wenn Sie dann eine supportete Konfiguration kaufen, ist die dann auch von Microsoft supported. Das, was Sie selber zusammenbauen, läuft natürlich auch, aber Sie haben keinen Microsoft-Supporter. Das ist momentan so ein bisschen da, wo man hin möchte, weil man hat bei Storage Spaces einfach ein bisschen geblutet, alle möglichen haben es ausprobiert und haben es zusammengebaut und es hat nicht so funktioniert. Das Coole bei den Systemen ist, das heißt, wir haben unsere lokalen Platten hier drin. Wir haben jetzt hier einen hochverfügbaren Cluster, wo wir vier Systeme haben, wo unsere Daten drauf liegen. Die werden auch verteilt zwischen den Knoten. Und wenn wir das erweitern wollen, also wenn wir jetzt hier nicht genügend Plattenkapazität haben, stellen Sie sich vor, die vier Knoten sind alle zu 90% gefüllt und Sie brauchen einfach mehr Kapazität. Dann packen Sie einen fünften Knoten dazu. Der sollte oder der muss genauso aussehen wie die anderen vier. Und dann wird einfach Ihr System, es gibt dann einen Befehl, wo Sie sagen, optimier mir meinen Storage und dann werden die Daten auf alle fünf verteilt. Das heißt, Sie hatten vorher vier Systeme mit 90% Belegung und Sie bekommen danach dann fünf Systeme, wo jedes vielleicht bei 70 oder 66% voll ist. Das ist der eine Vorteil, Sie gewinnen also dadurch Kapazität. Der zweite Vorteil ist, Sie gewinnen aber auch Performance, weil Sie haben jetzt plötzlich fünf Knoten, die alle mindestens 10 Gigabit Ethernet-Anschluss haben, die alle Computer haben, um die Daten zu verteilen. Das heißt, Ihr Storage-System wird auch schneller, weil Sie haben auch mehr Devices. Ja? Ist also sehr einfach erweiterbar. Es werden große Konfigurationssupporte, die Zahl habe ich jetzt nicht drin. Microsoft hat bei TP4, steht da, schon einen Test gefahren mit 16 Knoten, der ist auch öffentlich. Ich habe auch nachher dazu eine Folie, wo die wirklich 16 von den Systemen aufgebaut haben und die skalieren wirklich super. Ja, Microsoft hat in dem Fall das Netzwerk, was wir zwischen den Knoten einsetzen, ist SMB Direct, also RDMA-Netzwerkkarten. Und da haben wir geringe Latenzen und geringe CPU-Belastung in dem Umfeld und können die CPUs in den Systemen dann für was anderes benutzen. Ja. Management, Microsoft denkt da an PowerShell und an System Center. Die GUI, muss man mal gucken, was dann in der GUI rauskommt. Ich weiß, die meisten von Ihnen, wer ist ein Windows-Administrator, der am liebsten mit der Maus und der Tastatur arbeitet? Nur mal so für mich. Die anderen sind eher PowerShell-Leute, oder? Wer ist PowerShell? Interessantes Bild, finde ich gut. Also PowerShell hier ist präferiert und System Center und in der GUI muss man gucken. Deployment-Varianten. Wir haben das, was wir kennen, converged oder disaggregiert, hieß es vorher. Das heißt, wir haben unser Storage-System, ist ein eigener Cluster, hier mit vier Knoten, wo dann diese lokalen Platten verbaut sind. Und Ihr Hyper-V-Cluster ist separat. Und man nutzt das SMB-Protokoll, damit die Hyper-V-Systeme auf das Storage-System zugreifen können. Der Vorteil bei diesem Konzept ist, Sie können unabhängig wachsen. Also wenn Sie mehr Storage brauchen, packen Sie einen Storage-Knoten dabei. Brauchen Sie mehr Hyper-V, brauchen Sie mehr Compute, packen Sie einen Compute-Knoten dabei. Ja? Man kann auch gleichzeitig von mehreren Hyper-V-Clustern auf den gleichen Scale-Out-File-Server zugreifen, in dem Konzept. Das heißt, da oben ist jetzt ein Hyper-V-Cluster, das können aber auch zwei oder drei sein. Das Storage-System stellt Shares bereit und die können parallel von verschiedenen Systemen genutzt werden. Genauso wie bei Ihnen, der File-Server, der wird auch von 5 Clients, 100 Clients, 1000 Clients gleichzeitig genutzt, so geht es hier auch. Und es gehen auch Standalone-Hyper-V-Knoten, die auf diesem Storage-System das mitbenutzen. Dann gibt es das Hyper-Converged-Szenario. Und das kennen, denke ich, einige von Ihnen. Wir haben auch Nutanix als Sponsor, die sind auch für Hyper-Converged sehr bekannt. Das heißt, wir haben Compute und Storage in den gleichen Systemen. Wir haben also hier jetzt einen 4-Knoten-Cluster und Compute sind diese kleinen grauen Kästchen mit dem Bildschirm drin, das heißt Hyper-V läuft direkt auf den Knoten und unser Storage ist auch drin. Ist natürlich eine wunderbare Lösung, wenn Sie heute neu Hyper-V, also neu Compute brauchen und neu Storage auf einen Schlag, dann können Sie wenige leistungsfähige Systeme kaufen und haben direkt Ihre Virtualisierung und Ihr Compute in einem. Wenn Sie sagen, okay, Compute, ich habe genügend Compute-Power, aber mir geht der Storage aus, dann müssen Sie in dem Konzept natürlich auch den fünften Knoten dabei packen und der muss auch die CPUs und alles auch haben, obwohl Sie Compute genug hätten oder Memory. Sie brauchen aber, weil Sie den Storage erweitern, da natürlich den fünften Knoten. Das heißt, da muss man einfach gucken und das ist das Interessante bei Microsoft, Sie haben beide Modelle. Sie können sich für beide Modelle entscheiden, also entweder hyperconverged, alles in einer Box und wir wachsen, oder wir haben das disaggregierte oder das Converged-Modell, wo Sie einfach die Wahl haben. Vielleicht haben Sie auch schon Hyper-V laufen, Sie wollen ein SAN-System ablösen durch so etwas, dann ist vielleicht die linke Variante für Sie interessanter. Also Sie kriegen nur den Storage hinzu. Und wir haben das SMB3-Protokoll, was da wirklich uns wirklich super Performance bringt. Gut, Storage-Stack, wie sieht das bei Microsoft aus? Also ganz unten fangen wir natürlich, ich drehe das mal ein bisschen, damit ich das auch sehen kann, was ich Ihnen erzähle. Ganz unten haben wir Server, in dem Fall hier jetzt in dem Bild unsere 6 Server mit lokalen Devices eingebaut. Ja, gucken wir uns gleich noch an, was gibt es da für verschiedene Konfigurationen. Da können wir natürlich wieder unsere SATA, SAS und NVMe nehmen. NVMe sind meistens Karten, PCI-Express-Karten direkt im Slot stecken. Ja? Zum Beispiel. Dann da drauf, aufsetzend, hat Microsoft den Software Storage Bus definiert. Wenn Sie sich an diese J-Boards mit dem SAS erinnern, da gibt es ein SAS-Kabel und SAS-Controller, der verbunden ist mit dem Plattensystem. Hier müssen wir auch, jeder von diesen Hosts muss auch an die Platten von allen anderen Hosts drankommen. Und wir brauchen also irgendein Medium, worüber die sich unterhalten, mit den anderen Knoten, um auf die Platten was zu schreiben sozusagen. Und da hat Microsoft einen eigenen Software-Storage-Bus entwickelt, der das Ganze über SMB direkt abbildet. Das heißt Low Latency, weil hier möchten wir nicht warten, wenn Knoten 1 auf Knoten 6 einen Block schreibt, muss der ja geschrieben sein, er wartet also, bis das ACK zurückkommt und das soll jetzt nicht über TCP/IP schön langsam sein, sondern das soll mit möglichst geringer Latenz funktionieren, damit Sie auch ein schnelles Storage-System haben. Das heißt, wir haben den Software-Storage-Bus und da gibt es noch den Storage-Bus-Cache, da kommen wir gleich nochmal drauf, das ist auch neu. Darauf aufsetzend haben wir dann Storage-Spaces. Das, was heute auch eingesetzt wird, Storage-Spaces, wir erzeugen also einen Pool, wo wir unsere Platten reinschmeißen und dann in dem Pool schneiden wir uns aus diesem Gesamtpool dann unsere Virtual Disks raus. Wenn Sie jetzt eher aus dem SAN-Umfeld kommen, können Sie sich vorstellen, eine Loon. Das heißt, Sie schneiden sich jetzt unterschiedliche Loons oder Virtual Disks raus, wo Sie dann auch die Resiliency definieren können. Zum Beispiel eine Virtual Disk hat Mirror, eine hat Parity oder eine hat überhaupt keine Absicherung, also quasi wie RAID 0. Und Sie können sich da unterschiedliche rausschneiden, unterschiedlich die Virtual Disks verwenden. Die müssen also nicht alle gleich sein. So, darauf aufsetzend, bei Storage Spaces direkt RFS. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich NTFS einsetzen. Super Filesystem. Ich denke, es ist auf jeden Fall mal jenseits der 20 Jahre, vielleicht sogar nähert sich schon den 30 Jahren. Und Microsoft hat ein neues Filesystem, das RFS, und das wird hier genutzt im Storage Spaces direkt, um gewisse Dinge daraus dann auch zu verwenden, die nur im RFS möglich sind. Das heißt, bei Storage Spaces direkt ist RFS unbedingt notwendig. Darauf gibt es dann das Cluster Shared Volume. Das heißt, wir haben hochverfügbare Volumen, die über alle Knoten im Prinzip verfügbar sind. So, und jetzt müssen Sie sich entscheiden. Es gibt zwei Deployment-Szenarien, Converged oder Hyperconverged. Und das Wichtige hierbei ist das Oder. Das heißt, Sie setzen entweder einen Scale-Out-File-Server drauf und nutzen die virtuellen Maschinen remote über SMB3 oder Sie fahren das Hyperconverged-Szenario, es werden die virtuellen Maschinen direkt auf dem System laufen lassen. Es gibt momentan kein Mischmodell, wo Sie sagen, ja, ich kaufe mir jetzt so ein Hyperconverged-Szenario, nutze das aber jetzt noch von einem anderen Hyper-V-Cluster noch mit. Das ist bei Microsoft momentan nicht supportet. Ist auch ganz wichtig, da steht ein Oder drin und wenn Sie sich die Microsoft-Seiten angucken, das Oder ist auch noch dick unterstrichen. Also entweder Szenario 1, Scale-Out-File-Server, Hyper-V greift über SMB3 von anderen Systemen zu oder Thema 2, Sie haben Hyper-V direkt mit auf den System drauf. Aber nicht beides. Ja? So, der Software-Storage-Bus. Einfach nochmal, wen es interessiert, Sie können sich das näher angucken. Also da hat Microsoft hier unten, das ist in jedem System gleich. Wir haben unser Filesystem, unsere Virtual Disk, wir haben den Spaceport, so heißen die Storage Spaces. Dann kommt ein Class-Port und ein Class-BFLT. Und die sind dafür zuständig, der eine ist ein Initiator, der andere ist ein Target. Das heißt, das Storage-System arbeitet komplett über SMB3 und verteilt die Daten im System. Ich habe es Ihnen einfach mit reingepackt, damit Sie es haben. Es gibt auch in dem System eine I/O-Priorisierung, dass also das Spiegeln der Daten Ihnen nicht den ganzen I/O zum Beispiel wegnimmt, ja, damit trotzdem Ihre Workload auch noch I/O bekommt. Also da ist einiges gemacht. Ich gehe mal weiter. Okay. So, jetzt im Storage-Bus, da gibt es den Storage-Bus-Cache. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt zum Beispiel HDDs drin, Festplatten, ja, und SSDs. Bei Storage Spaces machen Sie Tiering. Das heißt, wir haben in einer Virtual Disk haben wir SSDs und wir haben HDDs. Und das Storage-System bei Storage Spaces, also heute, guckt sich die Daten an. Was sind heiße Daten? Welche Daten werden oft benutzt? Es sorgt dann dafür, dass diese Daten in die SSDs wandern. Heute bei Storage Spaces 2012 R2. Bei Storage Spaces Direct sind unsere Daten in dem Fall komplett in der Capacity, in den Capacity Devices, also in dem Fall in unseren HDDs. Und die SSDs werden rein als Cache genutzt. Das heißt, sämtlicher I/O geht erstmal in die Cache Devices und wird da auch zwischengespeichert und auch eventuell nachträglich dann in die HDDs gespeichert. Das heißt, die haben einen lokalen Cache in jedem Server. Der I/O jedes Servers geht erstmal in die schnellsten Devices. Ja? Und das System, wenn Sie das aufsetzen, macht das auch automatisch. Das findet also SSDs, die sind eindeutig schneller als HDDs, also werden die als Caching-Device genutzt automatisch. Die können auch ausfallen. Also das System kann auch komplett ohne die Caching-Devices auskommen. Das heißt, wenn die beiden Caching-Devices da oben ausfallen, funktioniert es trotzdem. Da sind nämlich die Daten sind nicht nur in den Caching-Devices drin, sondern auf jeden Fall auch hier unten. Ja, die sind einfach nur zur Beschleunigung gedacht. Die sind sehr, sehr, sehr empfohlen, aber nicht Pflicht. Und ich denke, eine OEM, also eine supportete Konfiguration, wird auf jeden Fall schnelle Devices mit drin haben. Ja? Aber es läuft auch nur mit HDDs. Aber Sie wollen ja auch ein schnelles System haben. Ne? Okay, jetzt kann man natürlich verschiedene Ausprägungen haben. Also wenn wir zum Beispiel die Storage-Konfiguration sehen, wir haben SATA-SSDs und SATA-HDDs, dann nimmt das System alle SATA-SSDs als Caching-Device automatisch und alle SATA-HDDs als Capacity-Devices. Was ist, wenn wir NVMe haben und HDDs, also normale Platten, langsame, dann wären natürlich die NVMEs, das sind die schnelleren Flash-Devices, sind nochmal 3-4 Mal schneller als eine SSD, die werden natürlich auch fürs Caching genommen. Was ist aber in einer All-Flash-Konfiguration? Das heißt, Sie haben NVMe-SSDs da drin und Sie haben also NVMe Devices und SATA-SSDs, dann werden die NVMe-Devices genommen, aber nur als Write-Cache, weil die SSDs sind in der Regel zum Lesen schnell genug. Ja? Also da wird einiges mit gemacht in dem System und ich werde Ihnen gleich noch eine Konfiguration zeigen, wo wir NVMe-SSDs haben, SSDs drin haben und HDDs. Also dass Sie drei Varianten haben. Eine weitere Frage, ich habe am Ende 5 Minuten für Q&A, sonst komme ich vielleicht nicht durch, aber eine nehme ich noch. Die Frage stellen Sie mir nochmal am Ende und wenn Sie dann noch wollen. Okay, dann machen wir so. Es gibt immer irgendwo einen Nachteil, aber in dem Fall denke ich, ist das eine gute Sache. Gucken wir uns gleich noch an. Was habe ich hier noch was Wichtiges drauf? Ja, das ist noch, wie die Metadaten verteilt werden. Also da sind noch etliche coole Sachen mit eingebaut, wo ich nicht die Zeit für da habe. Gucken wir nochmal hier. Genau, es gibt ja noch einige Metadaten, die wir verteilen müssen und da werden automatisch bis zu 10 der schnellen Devices genommen. Das sollte immer für einen Ausfall reichen. Also wenn wir 6 Server haben oder 8 Server haben, dann ist immer in jedem Server auch ein Device für die Metadaten dann, damit das auch in SSDs, damit das auch entsprechend schnell funktioniert. Was neu ist im Windows Server 2016 und was extrem interessant ist für das Konzept, ist die Fault Domain. Das heißt, man kann jetzt definieren, Gesundheit, unterschiedliche Fault-Domains, was fällt aus und wie verteilt dieses System seine Daten. Stellen Sie sich vor, Sie haben 8 von den Systemen und dann möchten Sie vielleicht, oder Sie verteilen die hier über 2 Racks, ich darf da nicht ganz rüber. Das heißt, wir wollen vielleicht ein Rack als Fault-Domain haben. Das heißt, das System sorgt dafür, dass Daten sowohl in dem einen Rack sind, als auch in dem anderen Rack. Ja, verteilt automatisch die Daten so ihre Blöcke, dass immer auch Blöcke oder genügend Blöcke in dem einen Rack sind aus ihrer Virtual Disk wie in dem anderen. Das heißt, wenn theoretisch ein komplettes Rack ausfällt und hier wären zum Beispiel 4 von unseren Storage Spaces direkt Knoten drin, würde Ihr System trotzdem noch weiterlaufen, weil vier in dem anderen sind. Nur wenn ich natürlich 4-4 habe, dann kann ich auch nicht mehr mit Parity arbeiten, sondern dann habe ich letztendlich einen Zwei-Wege-Mirror. Hier ist ein Block und in dem anderen Rack ist ein Block. Ja, dann verliere ich natürlich auch Redundanz. Aber ich kann mein System so aufbauen. Es gibt auch Default-Domain-Chassis. Vielleicht haben Sie ein System, wo in einem Gehäuse 4 Storage Spaces direkt Compute-Einheiten mit Platten drin sind. Dann wollen Sie das vielleicht auch als Fault-Domäne definieren, weil da kann dieses ganze Gerät ausfallen. Da sind Netzteile vielleicht drin, die sind zwar redundant, aber wenn die zwei Netzteile ausfallen, ist das ganze Chassis mit 4 Knoten weg. Und da ist es gut, dass Sie diesem System beibringen können, das ist eine Fault-Domain. Ja. Ist mit PowerShell machbar, es gibt auch jetzt Blogposts schon von Microsoft dazu, wie Sie das machen. Ist ein sehr interessantes Thema, um einfach Ihre Sites oder Ihre Fault-Domains aufzubauen. Vorher war es eigentlich nur auf Server bezogen und jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Die Multi-Resilient Virtual Disk, jetzt kommen wir so ein bisschen in dieses Tiering rein, was Sie gerade fragten. Das heißt, wir reden jetzt nicht über die Cache-Devices, die sind jetzt raus. Also Ihre NVMe-Disks, die werden nur für Caching genutzt. Jetzt haben Sie noch über Festplatten, jetzt sagen wir mal nur HDDs. So, jetzt können Sie sagen, ich möchte bitte einen Teil der HDDs als Drei-Wege-Mirror bauen, weil der ist beim Schreiben zum Beispiel natürlich sehr schnell. Da muss er jetzt nicht eine Parität berechnen, wie verteile ich meine Daten über die Platten hinweg, sondern es wird dreimal der gleiche Block auf drei Devices geschrieben. Das geht sehr schnell. Ja? Das heißt, Sie haben hier einen gewissen Teil als Mirror-Tier. Und dann möchten wir natürlich aber nicht nur einen Drei-Wege-Spiegel haben, das heißt, wir brauchen die dreifache Anzahl an Platten. Wenn ich zum Beispiel 100 Terabyte haben möchte, muss ich für 300 Terabyte Devices reinstecken, weil Drei-Wege-Spiegel heißt ja, 100 Terabyte muss ich nochmal 100 Terabyte spiegeln und nochmal. Ja? Möchte ich vielleicht nicht, ich möchte vielleicht eine bessere Kapazität haben. Das heißt, wir können auch ein Parity-Tier definieren. Da muss er natürlich, wenn er da reinschreibt, muss er die Parity berechnen und das auf verschiedene Devices packen. Ja? So, das heißt, das Interessante hierbei ist, bei alle Schreibvorgänge gehen in den Mirror-Tier. Ja? Das heißt, in die, wo er keine Verzögerung hat. Er schreibt alles in den Mirror-Tier und sorgt dann später dafür, dass die Daten, die kalt sind, umgelagert werden in den Parity-Tier. Und durch das Nutzen durch RFS kommt auf der nächsten Folie, das ist im RFS eine Metadatenoperation. Er muss eventuell gar nicht die Daten verschieben, kopieren. Das heißt, Microsoft empfiehlt hier mindestens 10% Mirror-Tier unter der Annahme, oder sagen wir mal, wie ist noch das Wort dazu? Ihre heißen Daten, Ihr Working Set, der Mirror-Tier sollte hier so groß sein wie Ihr Working Set. Das heißt, Sie haben vielleicht 200 Terabyte, die Sie für Ihre gesamten Daten brauchen, aber nicht diese 200 Terabyte sind heiße Daten, sondern vielleicht davon nur 30 Terabyte, die oft geändert werden. Ja? Das heißt, dieser Mirror-Tier sollte so groß sein wie Ihr Working Set. Und dann haben Sie noch ganz viele Daten, die vielleicht gar nicht oft angepackt werden. Zum Beispiel unser File-Server, den gibt es seit, glaube ich, mehr als 10 Jahren. Da liegt Zeug drin, das ist seit Jahren nicht mehr geöffnet worden. Ja? Und das wäre jetzt zum Beispiel kalte Daten, die wollen Sie nicht wegschmeißen, weil vielleicht brauche ich diese Präsentation in 6 Jahren nochmal, dann mache ich die auch nochmal auf. Aber sonst ist die schon extrem kalt. Ne? Nur einfach zur Vorstellung, also nicht alle Daten sind heiß. So, und wir sehen jetzt hier die Effizienz. In unserem Mirror-Tier haben wir immer 33%. Das ist immer ein Drei-Wege-Spiegel, das heißt, wir haben immer nur eine Nutzkapazität von einem Drittel. Ich habe drei Platten drin, ich habe die Kapazität von einer, Drei-Wege-Spiegel. Beim Parity-Tier kommt es jetzt darauf an, wie viele Knoten haben Sie. Habe ich 4 Knoten, und das ist das Minimum für Parity, dann habe ich ungefähr 50% im Parity-Tier. Die Zahlen haben sich gegenüber früher etwas verschlechtert, da stand da 57%, aber Microsoft hat einiges nochmal gemacht für die Resiliency. Vorher stand hier, es kann ein Knoten ausfallen und eine Platte. Heute können hier 2 Knoten von den 4 ausfallen. Ja, das heißt, das geht natürlich auf meine Kapazität, deswegen sind es nur 50 und nicht 57. Ja. Bei 8 Knoten, 33 natürlich wieder im Mirror-Tier, weil da ändert sich nichts dran, aber der Parity-Tier wird größer, wir haben jetzt hier 62% Nutzkapazität. Und bei 16 Knoten sind wir bei 75%. Das heißt, Sie können schon jetzt die Kapazität, wie viel wird von Ihren Platten genutzt, mit mehr Knoten wird auch mehr Kapazität bei den gleichen Platten verfügbar. Ja? Und das ist jetzt auch neu. habe ich so eine Last-Minute-Änderung noch gemacht, die habe ich noch vor kurzem noch bekommen. Das heißt, der Mirror-Tier wird hier verteilt, immer auf die Server. Wir haben hier jetzt 7 Server, die sind nicht ganz in der gleichen Reihe, sehe ich. Da werden unsere Daten, also so A, A-Strich ist der gleiche Block, den sehen wir auf 3 Servern, das ist unser Mirror-Tier. Und B, B-Strich, B-Doppelstrich sind halt ein zweiter Block. Die werden auf anderen Servern eventuell verteilt. Unser Parity-Tier, da haben wir nochmal... Da kommt noch eine Animation. Da haben wir nochmal Gruppen. Damit 2 Knoten ausfallen können, wird das nochmal intern in Gruppen organisiert. Ja? Also das ist jetzt ganz, ganz neu bei TP5 und da kommen diese 2 Knoten hinzu. Weil ich habe mir immer gewünscht, dass mehr als ein Knoten ausfallen kann. Gerade wenn Sie ein 8-Knoten-Deployment haben, da wäre es schon schön, wenn 2 ausfallen können und nicht nur einer und eine Platte. Ja? Also da passiert einiges. Jetzt, wenn man ReFS einsetzt, oder das ist ja zwingend erforderlich, und wir haben diesen Mirror-Tier und diesen Parity-Tier, ReFS schreibt immer in den Mirror-Tier, also immer in den schnelleren Tier. Da werden die Daten reingeschrieben. Und wenn das SSDs sind, sind die natürlich schneller, aber auch wenn das HDDs sind, immer erst in diesen Teil, wo wir unseren 3-Wege-Spiegel haben. Und dann später geht er hin, wenn es notwendig ist, lagert er die Daten in den Parity-Tier um. Ja, also die heißen Daten werden bei dem Konzept auch in dem Mirror-Tier gelassen, so wie wir bei dem Tiering, hatten Sie ja vorhin gefragt, haben wir unsere heißen Daten in dem Fall hier in der SSD, aber wenn da nicht mehr genügend Platz ist, lagert er natürlich die kälteren Daten dann um in die HDDs. Ja. Und wenn, was passiert denn jetzt, wenn Sie Daten anfordern aus den HDDs? Dann lagert er die auch wieder um in die SSDs. Also das System versucht immer, die von Ihnen benutzten Daten in den Mirror-Tier zu haben, egal wie Sie den aufbauen. Wie wir den aufbauen, gucken wir uns gleich noch an, da gibt es auch wieder Varianten, aber da sollen immer die Daten liegen, die Sie viel benutzen. Und das Ganze hier ist jetzt nicht bei Storage Spaces, haben wir in R2 haben wir ein Tiering, was in der Regel einmal am Tag findet die Optimierung statt, das Umschieben der Blöcke. Sie können es bis zu alle 6 Stunden runtersetzen, also 4-mal am Tag, aber das ist es so ungefähr. Er braucht also, um die Heatmap aufzubauen, braucht er einiges an Zeit, um zu wissen, das sind heiße Daten, das sind kalte Daten, die lagere ich um. Das ist ein Online-Tiering. Das heißt, das passiert dauernd und er weiß dauernd, was ist heiß und was ist kalt und lagert das um. Den hatte ich doch schon, oder? Ah, nee, Management. Ja, wir PowerShell und System Center. Was kann ich alles in PowerShell machen? So ein typischer Workflow, wenn ich so ein Storage Spaces Direct Cluster anlege, ist, ich erzeuge mir ein Cluster. Es gibt einen eigenen PowerShell-Befehl, um Storage Spaces direkt in dem Cluster zu aktivieren. Dann macht er alles, er sieht die Platten, er baut sich die Mirror, die Parity Tiers und so weiter selber zusammen. Und dann müssen Sie eigentlich nur noch Ihre Volumes, also Ihre Virtual Disks erzeugen und darauf einen Share packen, wenn Sie das Converged-Szenario haben, also mit dem Scale-Out-File-Server, sonst brauchen Sie nur die Volumes erzeugen. Und wir haben dann noch die Möglichkeit, mit einem erweiterten Health-Monitoring das ganze System zu überwachen. Also eine Sache, die bei Storage Spaces in Windows Server 2012 R2 fehlt und die Leute, die das einsetzen, das Management, das Mitkriegen, wenn eine Platte ausfällt und so weiter, das ist ein bisschen rumpelig. Ich will es mal vorsichtig so formulieren. Da wird von Microsoft ganz viel gemacht. Das heißt, Sie sehen da drüben einen Befehl Debug Storage Subsystem. Also wenn da zum Beispiel ein Knoten ausfällt, dann schmeißt er Ihnen jetzt nicht, dass da zum Beispiel, wenn so ein Knoten 60 Platten hat oder sagen wir mal 20 Platten hat, dann kriegen Sie nicht für 20 Platten Fehler, sondern er ist so clever, dass er sagt, da ist ein Knoten ausgefallen und er liefert Ihnen einen Fehler und nicht 20 Plattenfehler, weil 20 Platten sind weg. Auf den 20 Platten sind 3 Virtual Disks, die sind auch degraded und 3 Volumes und so weiter, sondern Sie kriegen eine Ausgabe ganz oben den Level. Es ist einfach ein System ausgefallen, was extrem interessant ist. Ich gucke mal, ob ich Ihnen das zeigen kann. Ich glaube nicht. Und das Ganze ist auch per Clusterware Updating, können Sie das dann später auch können Sie das upgraden mit Patchen und so weiter. Also es ist ein Microsoft Failover Cluster, da haben wir das Clusterware Updating. Device-Konfiguration, das ist das, was ich Ihnen gezeigt habe, also die Hybrid-Storage-Konfiguration. Wir haben schnelle Devices, NVMe-Disks oder SSDs und wir haben langsame Kapazitätsdevices, 4, 8 Terabyte HDDs. Dann nimmt er automatisch die schnellen Devices als Cache, das sehen wir hier, und in unsere Capacity, also unsere Kapazitätsdevice, da wird automatisch ein Mirror aufgebaut auf ein paar HDDs und auch verteilt, und wir haben auch unsere Parity, die da gebaut wird. Das ist also ein Szenario. Der Vorteil bei dem Szenario ist, wir haben eine gute Performance und wir haben natürlich einen guten Kosten, wir haben also geringere Kosten als bei den anderen Szenarien, die ich Ihnen noch zeige, also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn es ein bisschen mehr sein darf oder wenn es das Maximum sein darf, können Sie das Ganze natürlich auch als All-Flash designen. Ja? Das heißt, mittlerweile gibt es 4 Terabyte SSDs, die kommen auch mit dem Preis runter, also ich kann als Capacity-Devices eventuell 4 Terabyte SSDs nehmen und dann nehme ich noch ein paar NVMEs als Cache. Und dann haben Sie ungefähr das Schnellste, was Sie haben können, das ist also All-Flash. Ja, gibt es auch sehr interessante Themen. Das heißt, die werden auch im Mirror, Sie sehen dann im Mirror, der ist auch auf SSDs und auch die Parity, die wird dann auch auf SSDs gepackt. Und wir haben hier halt SSDs oder NVMe-Devices dann auch als Cache-Devices. Und das ist neu mit TP5, quasi ein, in Anführungsstrichen, wir haben ein Drei-Wege-Tiering. Das heißt, wir haben in dem Fall unsere NVMEs für das Cachen, wir benutzen dann SSDs für den Mirror-Bereich, und HDDs, die günstigen großen Devices, dann für meine Parity in der Kapazität. Und da haben wir natürlich eine bessere Performance als beim ersten, die auch schon ziemlich gut ist. Und wir haben aber auch natürlich noch ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil unsere Kapazität, die wir brauchen, die eventuell nicht heiße Daten sind, die kommen aus den HDDs. Also das ist sicherlich ein Szenario, was sehr interessant ist, wo Sie eine super Performance haben. Ich habe gleich auch noch ein paar Zahlen dazu. Die sind gestern von Microsoft erschienen, möchte ich Ihnen noch zeigen. Also ich denke, das untere Modell wird sehr, sehr interessant sein. So, und jetzt kommen wir auch zu den Zahlen. Also das ist schon eine etwas ältere Geschichte, wo Intel, ich glaube im September letzten Jahres Microsoft auf einer Intel-Veranstaltung auf Intel-Hardware haben die Zahlen gezeigt. Und zwar, das Storage Spaces Direct-System besteht aus 16 Knoten. Also Sie haben 16 Knoten, wo die Daten drüber verteilt sind. Die sind nicht schlecht ausgestattet. Also ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt der beste Intel-Prozessor, den Sie als Zwei-Prozessor-Lösung haben können. Der 2699, also nicht schlecht. 128 Gigramm hat jedes der Systeme. Jedes System hat 4 Intel P3700 NVMe-Disks. Also es gibt auch NVMe mit so 2,5 Zoll, so wie eine SSD, nur der ist halt vom Bus halt drei, viermal so schnell. Und zum Booten haben sie einfach eine 200 GB normale SSD reingetan. Da braucht man ja nichts Schnelles für. Ne? Dann haben sie Netzwerk, 10 Gigabit zwischen den Systemen. Also sie brauchen keine 40 oder 100 Gigabit. Das ganze Szenario wurde mit 10 Gigabit aufgebaut. Nur hier wichtig, wir brauchen RDMA. Karten. Also Mellanox, Emulex, Celsio sind die Karten, die Sie brauchen, weil wir brauchen Low Latency und das Ganze ist ein Hyper-Converged-Szenario. Das heißt, die VMs laufen auch auf den Knoten, auf den 16. Und dann ist hier auch der Load-Generator dabei. Das heißt, jedes System hat 8 VMs, sind also insgesamt 128 VMs auf den 16 Knoten und jeder hat 8 virtuelle Cores und 7,5 GB Memory und es wird Disk Speed zum Testen eingesetzt. So, und die Performance, die dabei rausgekommen ist im September, insgesamt hat das System 4,2 Millionen Read-IOs, 4K, das ist das kleinste so ungefähr, was Sie machen können. Read ist immer so eine Sache, es hat kaum jemanden reine Read-Workload, sondern es ist eher gemischt, deswegen ist die unterste Zahl eigentlich die interessante. 70% Read, 30% Write, kommen wir immer noch auf 2,3 Millionen IOPS in dem System und pro Knoten 143.000 IOPS. Also da kriegen Sie richtig was raus. Das ist aber ein 16-Knoten-Deployment. Also das geht auch ein bisschen ins Portemonnaie, nur Sie können damit was bauen. So, und deswegen habe ich Ihnen ein zweites mitgebracht. Das ist von heute Nacht ist ein Blogpost rausgekommen zu einer Konfiguration, die getestet worden ist. Das sind jetzt 4 Dell R730 XT, also nur 4 Knoten. Jeder Knoten hat einen überschaubaren Prozessor, einen 2630, den kann man sich noch leisten, 256 GB RAM, 4 Samsung 3,2 Terabyte NVMe-Disks, also ich nehme das mit dem Leisten zurück. Dann haben wir einen normalen HBA drin, also keinen RAID-Controller, das ist ganz wichtig bei dem Thema. Und jetzt wird es auch nochmal teuer, 100 Gigabit Mellanox-Karten, also zwischen den Knoten 100 Gigabit. Sie können sich vorstellen, wo das hingeht. Ja? Gucken wir mal einfach, ich habe da ein kleines Video, jetzt einfach geklaut, weil ich habe so ein System leider nicht, um Ihnen das zu zeigen. Ja? Und also diese vier Disks sind da drin, in jedem dieser vier Systeme, vier NVMe-Disks, 3,2 Terabyte, die sind jenseits der 10.000 Euro. Dann ist auf jedem System sind 20 virtuelle Maschinen, also wir haben 80 virtuelle Maschinen und die machen da Disk Speed mit und er zeigt das auch gleich. Er zeigt jetzt also nochmal Get-Cluster-Knoten, da sind die vier Knoten, die wir sehen. Microsoft hat immer so lustige Zahlen für die Hosts. Und wir machen 512 Kilobyte Read-IOs, also richtig große IOs. Und oben sieht man momentan, was in dem Cluster läuft. Das sind also die vier Knoten. Da sehen Sie die Counter oben links in der Ecke hier. Und er startet jetzt gleich die VM-Fleet. Das ist also eine Test-Suite von Microsoft, die können Sie runterladen. Und jetzt geht das ganze System oben. Das sind also 60.000 Megabyte. Das entspricht 60 Gigabyte. Pro Sekunde liest das System jetzt. Und das ist ein Vier-Knoten-Szenario, wo Sie jetzt 60 Gigabyte rauslesen. Also ich finde das fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Ich glaube es eher nicht, weil auch das wird sicherlich jenseits der 100.000 sein, aber sicherlich weit unter 250.000 Euro, wenn Sie sowas brauchen, also weit drunter. Und wir haben hier einige Sponsoren da, also Lenovo baut zum Beispiel solche Systeme, da können Sie auf dem Lenovo-Stand mal schauen, weil das sind Standard-Server, da kommen Standard-NVMe-Disks rein, Standard-HDDs rein. Oder wenn Sie zur MR-Datentechnik gehen, die haben auch einen Dell-Server da, können Sie sich die Sachen angucken und Nutanix ist ja auch für Hyperconverged bekannt, gucken Sie da auch mal vorbei, wie sowas ist. So, jetzt habe ich noch 8 Minuten hier. Soll ich mal echt gucken, ob meine Demo läuft? So, das heißt, ich habe hier auf meinem System, diesem System hier, das ist also mein Notebook, weiß ich nicht, ob das noch gilt für das System, also das ist ein System mit 64 GB RAM. Ich habe 2 NVMe-Disks da drin und habe da einige virtuelle Maschinen laufen, weil ich habe jetzt leider kein so ein System für Sie mit dabei. Das heißt, hier laufen jetzt an ein bisschen kaputter Storage Spaces a Direct Cluster aus 4 Knoten. Wenn wir mal gucken, ich klicke mal ein bisschen durch. Sie sehen also hier, wir haben ein Netzwerk, 4 Netze, wir haben ein Management-Netz, wir haben 2 SMB-Netze, wo die Knoten sich untereinander unterhalten, weil die müssen ja untereinander die Daten austauschen. Ich habe einfach mal, wenn wir uns das Storage angucken, haben wir einen Pool oder ich habe einen Pool erzeugt, der über alle Devices geht, die in diesem System drin sind. Der hat 800 Gig auf meinem System hier und ich habe da ein paar virtuelle Disks angelegt, 2 Stück. Jeweils mit 200 Gigabyte. So, hier sind meine 4 Knoten. Oh, einer ist down, das ist unschön. Dann weiß ich auch, warum das ein bisschen rumpelt. Da. Das heißt, dieser Knoten ist nicht so, wie er sein soll. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal böse. Sollten Sie übrigens nicht machen, Hosts einfach ausschalten, sondern runterfahren ist besser, aber ich habe keine Zeit. Gucken wir mal. So, und jetzt schauen wir mal. Das heißt, wir haben hier unsere 4 Knoten. Und das ist jetzt ein Converged-Szenario. Das heißt, wir haben einen hochverfügbaren File-Server laufen. Ich habe also meine Hypervisor separat. Ich habe jetzt nicht auch noch Hyper-V auf diesen 4 Knoten mitlaufen. Ja? Sie müssen sich entscheiden, Converged oder Hyperconverged. Das heißt, ich habe normalerweise, und Sie sehen also hier, 2 Hypervisor, die da jeweils eine Test-VM drauf laufen haben, wo ich aber, Sie sehen gerade hier, ein bisschen Probleme mit habe. Und wenn ich alles neu starte, ist die Session eh um. Also gucken wir uns ein bisschen das System so an. Wir haben unseren Cluster. Jetzt sind wir im PowerShell. Ich habe ja gehört, die meisten von Ihnen mögen PowerShell mehr als die GUI, was mich übrigens ein bisschen überrascht hat. Das heißt, wir fragen mal ab nach den Disks, wenn wir was Gescheites zurückbekommen. Ja, ich sag mal, das wird nichts. Aber ich mache jetzt erst meine Session fertig und dann haben Sie vielleicht noch die eine oder andere Frage, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Gut, ich möchte auf zwei Sachen hinweisen in dem Zusammenhang. Wir haben also ein Special. Wir machen schon seit Jahren, 4 oder 5 Jahren, machen wir einen Kurs zu Hyper-V, also zu Infrastrukturthemen, und da kommt auch Storage vor. Ich sehe also auch einige Leute, die in dem Kurs drin waren, wo wir als Storage Spaces und da jetzt auch Storage Spaces direkt machen. Also wenn Sie eine Schulung suchen zu dem Thema, wir haben mit einem Sponsor zusammen, haben wir für Sie ein Special gemacht. Das heißt, Sie bekommen bei der Acmeo, bekommen Sie unseren Kurs, ich glaube mit 700 € Rabatt oder 600 € Rabatt. Gehen Sie vorbei, wenn Sie das interessiert, wenn Sie Leute haben, die Sie ausbilden wollen, ist das eine Möglichkeit. Das zweite ist, wir werden gerade zum Thema Storage Spaces direkt, wir wollten eigentlich mit einem Partner Hardware hier haben, nur das hat wegen diesen NVMe-Disks leider nicht geklappt. Das heißt, wir werden ein Event, eine Konferenznachlese machen, wo Sie sich auch die Hardware anschauen können und wo wir auch da einiges drauf zeigen werden mit realer Hardware, auch mit NVMe-Disks. Wir werden zwar nicht die 60 GB schaffen, aber ich hoffe 20 oder so. Und das merken Sie sich vielleicht den Shortlink, wenn Sie das interessiert. Also wir werden da im frühen Herbst oder Spätsommer ein Event zu dem Thema machen und da gucken wir mal, wen wir da alles dazu bekommen. So, dann möchte ich mich bei unseren Sponsoren bedanken, weil ohne die Sponsoren wäre das Event nicht möglich gewesen oder wir hätten jeder 400 € bezahlen müssen und das wollten wir nicht antun. Und jetzt bin ich noch da für Fragen. Das ist die erste Frage. Ja, bitte. Die einzelne SSD, also wenn Sie jetzt 2 SSDs in jedem System drin haben, werden die exklusiv als Cache benutzt. Wenn Sie 6 drin haben, werden 2 als Cache benutzt und 4 können Sie für Mirror nehmen. Also Sie können auch die gleichen Devices, das ist jetzt vielleicht nicht klar geworden, aber ich kann auch die gleichen SSDs aufteilen, einen Teil dafür als Cache definieren und natürlich einen Teil als meine Mirror-Devices. Sie müssen nicht NVMe und SSD haben, sondern Sie können auch die gleichen nehmen. Ja? Weitere Fragen? Hier ist eine, bitte. Das geht nicht mit 2. Es geht auf jeden Fall mit 4 mit Parity. Ja, und ich denke, Microsoft wird die 3 vielleicht auch noch schaffen bis zum RTM. Ja, also Sie müssen da ein bisschen rein investieren. Wenn Sie Parity nutzen wollen, brauchen wir 4. Bei 3 wird kein Parity gehen, weil dann kann er die Daten nicht verteilen, dann sind wir beim 3-Wege-Spiel und dann haben sie 33% Kapazität. Microsoft hat das übrigens auch mit TP5 schon announced, das heißt, es wird ein 3-Wege-System geben, aber dann haben wir halt nur 33% der Plattenkapazität. Ja? Und nicht die 50, die wir da im Parity-Tier hatten. Aber es wird gehen. Frage bitte? Da bin ich dummerweise genau der Falsche für. Also, wenn Sie laufende Maschinen haben, wenn Sie Hyper-V da drauf laufen haben, Sie können bei Hyper-V ab 2012 können Sie eine Live-Storage-Migration machen. Das heißt, Sie können oder eine Shared-Nothing-Live-Migration, das kommt halt darauf an, die Systeme müssen halt ähnlich sein. Also, wenn Sie das Converged-Szenario machen, das nur als Storage benutzen, können Sie eine Live-Storage-Migration machen von DataCore, die nutzen ja Fiber Channel oder iSCSI, wenn ich richtig informiert bin, und Sie können die Daten live verschieben auf den SMB-Share. SMB 3 ist Voraussetzung, also Sie müssen, die Hypervisor müssen mindestens 2012 haben. 2012 R2 ist besser und am besten ist natürlich dann 2016, aber dann geht es, dass Sie das live migrieren. Ein Hyperconverged-Szenario, da werden Sie wirklich irgendwie runterfahren müssen, kopieren müssen, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Nodes die gleichen sind und Sie können ja nur Maschinen live verschieben, wenn die Nodes ähnlich sind oder wesentlich besser. Ja? Okay, Frage, okay? Hier vorne ist eine. Also es gibt eine technische Antwort und es gibt eine supportete Antwort. Und dann weißt du die Antwort. Also, ich gehe davon aus, dass supporteten 3-Wege, ich weiß, man möchte immer sparen, aber hier geht es natürlich um firmenrelevante Daten. Also ich würde jedem den 3-Wege-Mirror anraten, aber wenn Sie es in einem Testszenario machen, wird es auch mit einem 2-Wege-Mirror laufen. Nur sie verlieren natürlich Resiliency. Da können keine zwei Knoten an einem Vier-Knoten-Cluster ausfallen. Ja? Technisch geht sehr viel. Empfehlen würde ich sie nicht und es ist auch nicht unbedingt supported. Also garantiert nicht supported. Ja? Mein Kenntnisstand heute. Wir haben noch ein bisschen hin bis zum Sommer. Mindestens noch einen Monat. Ne? Und ich glaube nicht, dass wir über Anfang Sommer sprechen. Weitere Fragen? Wir hätten noch 5 Minuten, wenn Sie möchten. Ich will Sie aber nicht festhalten. Also hier ist eine weitere Frage. Das weiß ich noch nicht. Also seit TP4 werden 16 Knoten halt auch in Produktion supported. Also wir sind momentan, wenn Sie im TAP-Programm sind, oder das heißt jetzt CCEP-Programm, sind wir Kunden, die so eine Lösung machen, kriegen Produktionssupport bis 16 Knoten. Ich sage jetzt einfach mal, das ist wahrscheinlich ein Problem, also das SMB Direct, das skaliert auch weiter. Ja, also der Vorteil in der Lösung ist das Protokoll, womit die Daten zwischen den Hosts transportiert werden. Das ist also, dem ist es eigentlich egal, ob das 16 Knoten sind oder 32 oder 4. Nur irgendwo muss man natürlich auch diese Szenarien testen. Das heißt, ein 16 Knoten, wenn Sie sich einen 32er vorstellen, man muss ja auch die Hardware dafür haben, um das aufzubauen. Das heißt, 16 Knoten, denke ich, wird auf jeden Fall supported. Ob es mehr sein wird, weiß ich noch nicht. Also das legt Microsoft fest und das wird mit RTM kommen. Und das ist übrigens, für Microsoft ist das ein ganz wichtiges Thema, weil sie verpassen gerade den Azure Stack Vortrag. Azure Stack ist ja Azure für die Private Cloud und Azure Stack wird, Aussage Microsoft, bei RTM wird es Storage Spaces Direct bedingen als Storage System. Ja, also das wird auf Storage Spaces direkt laufen. Es wird später wahrscheinlich auch für Scale-Out-File-Server andere Varianten geben, aber das SAN ist in dem Fall mit Azure Stack, können Sie keinen SAN einsetzen. Es sei denn, Sie haben einen Scale-Out-File-Server davor und bei RTM wird das nicht supported sein. Zumindest die Aussagen jetzt. Also da haben wir das hier, Storage Spaces Direct. Ja. Frage hier noch? Ja, wer muss denn aufs Geld achten? Ich bitte Sie. Also ein Drei-Knoten-Szenario. Storage Spaces ist immer, da haben Sie immer Hyper-V separat. Da gibt es kein Hyper-Converged-Szenario. Ich weiß, aber dann haben Sie immer den Redirected I.O. Also Sie können das tun, aber Sie haben keine. Es ist nicht optimal, weil Sie die VMs, die auf dem einen Knoten laufen, müssen über das Netzwerk zugreifen auf den anderen, auf den Owner der Virtual Disk. Also es ist falsch, was ich gesagt habe, Sie können das machen, aber Sie haben nicht die optimale Performance, die das System bietet. Also eigentlich sieht Microsoft vor separate Storage Cluster bei Storage Spaces und davor nochmal Hyper-V. Ja? Ja. Naja, so 3 Knoten davon wäre ja, kommt darauf an, was Sie reinpacken, sind auch 3 Server mit Hyper-V direkt drauf. Kann auch sehr interessant sein, weil Sie brauchen dann keine SAS-Devices. 4, wenn Sie Parity machen wollen, also und 3 geht mit 3-Wege-Mirror. Die Frage war hier nach 2. 2 weiß ich nicht, vielleicht schafft Microsoft auch noch 2. Ich weiß auch nicht, ob es Ziel ist, aber momentan ist bei 3 Schluss. Also 3 brauchen Sie, ja, und dann können Sie das machen. Dann haben Sie aber nur 33%, aber das ist ja eigentlich bei Storage Spaces dasselbe. Also wenn Sie sicher gehen wollen, machen Sie ein 3-Wege-Spiel und haben Sie auch nur 33% der Plattenkapazität. Ist dann 1 Server mehr, aber keine JBots und Sie können halt SATA-Devices nehmen, aber gute SATA, ja. Ja, also wir werden auch noch nach 2016 werden wir auch noch Storage Spaces bauen, weil auch da gibt es etliche Vorteile. Und wenn Sie große Szenarien wollen, kann es natürlich preislich attraktiver sein, große JBots drunter zu packen und dann auch eine große Kapazität hinzubekommen. Ja? Weil eine Sache hierbei, gucken Sie sich mal das Microsoft Licensing für 2016 an. Sie brauchen für jeden Knoten eine Datacenter-Lizenz, Core-basiert. Das geht auch ein bisschen ins Geld, also da brauche ich 3 Datacenter für 3 Knoten, dann 2 Knoten mit Standard, halt Storage Spaces. Ich hoffe dann mal, dass es so bleibt, wäre dann vielleicht auch interessant. So, eine Frage kann ich noch und dann möchte ich Sie nicht zurückhalten, weil ich bin noch einen kleinen Moment hier, weil Sie haben dann 10 Minuten Pause, bis es zu den nächsten Sessions geht. Wer hat noch eine Frage? Ist auch völlig fein für mich. Dann bedanke ich mich, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Konferenz. Und Sie wissen, alle Vorträge werden aufgezeichnet. Sie verpassen also nichts. Und wir sehen uns hoffentlich um 18 Uhr oder 17.45 Uhr. Da werden noch ein paar sehr interessante Preise verlost. Danke.